Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
Schöne Grüße, hier ist der Pfostenbruch mit der Derby-Folge 0:0. Trostloses Gekicke am Sonntagnachmittag im Spiel beim FC. Sprechen wir gleich direkt drüber, aber natürlich auch über die Gesamtsituation bei Borussia Mönchengladbach. Ich bin Kevin hier im Pfostenbruch. Heute sind wir zu dritt. Fabian und Boris sind am Start. Grüße euch beide. Hi.
Grüß dich. Hi. Ja, so ganz verdaut ist es noch nicht, was da gestern passiert ist. Ja, also ich sage mal, wenn ich sage, es war ein 0:0 der unattraktiveren Sorte, dann ist das wahrscheinlich noch schön ausgedrückt. Ja, war nicht wirklich schön anzusehen. Boris, hast du es mittlerweile verdaut?
Naja, ich meine, erstmal war es ja so, es war ja schon mal wieder schön, dass wir überhaupt zusammen uns ein Fußballspiel angeguckt haben. Wir haben zu dritt beim FC Magnet in Berlin Mitte uns dieses Spiel angeschaut und außerdem, dass man eben halt viele alte Gesichter vom Block B etc. endlich mal wieder gesehen hat, alles andere konnte man dann doch über diese 90 Minuten schön den Mantel des Schweigens hüllen. Das, was mich am meisten aufregt dann in so einer Situation, ist einfach, also mal 0:0 zu erleben, mein Gott, und auch mal ein Graupenspiel zu erleben, mein Gott, das kann immer mal passieren, wenn man mal gegen Wolfsburg spielt oder wenn man mal gegen Stuttgart spielt oder gegen all diese anderen Mannschaften so. Aber dass man ein Derby hat, wo ein paar 10.000 Leute live im Stadion sind, die aufgepeitscht sind bis zum geht nicht mehr und noch an den Bildschirmen, dann so eine Leistung von dem einen Team, die es einfach nicht besser können, und von dem anderen Team, die es einfach nicht besser wollen, ist halt sehr, sehr bitter. Und rein richtig gebrauchter Nachmittag, um es mal dezent auszudrücken. Kevin, wie fandst du es?
Ähnlich. Also ich bin dann auch 5 Minuten, nachdem du abgehauen bist nach dem Spiel, dann auch mit Fabian raus und wir standen dann da noch an der Ampel und da sagte ich auch noch so, also zumindest haben wir nicht verloren. Und das wäre dann eigentlich nur noch die Kirsche auf der Torte gewesen. Wenn du das Spiel noch verlierst, dann musst du dich glaube ich, nicht beklagen, weil Köln ja tatsächlich aus ihren Mitteln dann doch noch irgendwie das meiste rausgeholt hat. Ich meine, die kommen auch aus einer unfassbaren Negativserie, haben dann hier diese Transfersperrenkiste da noch an der Hacken jetzt seit neuestem und dementsprechend bist du da jetzt auch nicht auf einen, ich sag mal, selbstbewussten Gegner getroffen. Aber es begann ja alles schon so, wie im Prinzip die gesamte Saison läuft. Also da stehen zwei Mannschaften auf dem Platz, die unterschiedlicher qua ihrer Marktwerte kaum sein könnten. Also da waren Gladbach und Köln in, weiß ich nicht, vor 10 Jahren schon mal deutlich angeglichen. Also da gibt es ja immer noch einen Unterschied. Und trotzdem schafft es Köln halt über die gesamte Saison hinweg tatsächlich mit Leidenschaft zu agieren, Mannschaften, die besser besetzt sind, den Schneid abzukaufen. Und wir lassen uns von Mannschaften, die nominell schwächer besetzt sind, eben den Schneid abkaufen. Und dementsprechend wusstest du schon nach irgendwie 1:30, da warst du, glaube ich, noch gar nicht da, Boris. Also nach der ersten Situation, diesem Fehlpass von Itakura, als dann die Kölner auf unsere Abwehr zuliefen, dann Kone auch noch ausrutschte, da wusstest du schon, oh mein Gott, ist das schon wieder ein schlechter Start in dieses Spiel, obwohl du eigentlich ja denkst, die Mannschaft müsste dafür sensibilisiert worden sein. Und dementsprechend, ja, war es so ein bisschen, das gesamte Spiel beschreibt die Saison beider Mannschaften sehr gut. Die Kölner können nicht, wollen aber, und wir spielen so eine egale Saison. Das war ja auch gestern wieder so und das trotz Derby und das lässt mich dann irgendwie jetzt auch so einen Tag später ratlos zurück.
Ja, also vielleicht nur ganz kurz noch, also mein Highlight war ja auch diese Statistik. Gladbach, die Mannschaft, die am wenigsten läuft, und Köln, die Mannschaft, die am meisten läuft in der Bundesliga. Und das drückt ja wieder mal auch da genau dieses Extrem eben halt, finde ich, am allermeisten aus, ne? Also was bringt einem Ballbesitzfußball, wenn man, ich meine, Fabian, wir beide haben es ja beide erzählt, so spielt man normalerweise die letzten 10 Minuten im legendären Modus auf FIFA, wenn du das Ende führst mit einem Tor, wenn du dir die letzten 10 Minuten den Ball hinten am Strafraum zum Torwart spielst und zu den Verteidigern spielst und hoffst, dass keiner von den Gegnern angreift. Aber immerhin, wenn wir den Rekord haben, dass unser Torwart die meisten Ballkontakte hat im Jahrtausend oder was auch immer, am Ende laut Statistik, ist auch toll. Es gibt echt schöne Sachen, die wir als Gladbach-Fans aktuell feiern können.
Kriegt man da eigentlich eine Prämie, wenn man dann ins Guinness-Buch der Rekorde kommt dafür? vielleicht kann Borussia die ja noch einstreichen, dann hat man vielleicht noch eine zusätzliche Einnahmequelle. Vielleicht können wir da noch ein paar Rekorde aufstellen.
Ich fand ganz gut, Fabian, was du gestern so irgendwie in der 70. Minute sagtest, als auch wieder die Ballbesitzstatistik eingeblendet wurde. Also Borussias Weg würde ja Sinn ergeben, wenn man zusätzlichen Bonuspunkt bekommen würde als Team mit dem höheren Ballbesitzanteil. Weil dann würden wir halt auch dastehen, wo Union steht oder so. Ne? Aber es ist halt wirklich planlos, ideenlos und einfach trostlos am Ende. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das einem relevanten Teil an Gladbach-Fans, gerade von Leuten, die vielleicht auch nicht wie wir Bekloppten auf Twitter rumhängen, zum Beispiel Fabian und Menschen von deiner Sorte, den normalen Leuten, dass das einem relevanten Teil von Gladbach-Fans Freude bereiten kann. Nie und nimmer.
Nee, es hat ja auch nichts mit dem Fußball zu tun, den man eigentlich sehen will. Also dieser Ballbesitz-Fußball, das ist ein netter Ansatz, eine nette Idee. Aber das Problem ist, wenn Christoph Kramer es nicht hinbekommt, auf 5 Metern einen Pass zu Joe Skelly zu spielen oder den stattdessen ins Aus befördert, dann können wir es halt vergessen. Dann können wir es halt lassen. Dann müssen wir uns halt auf das konzentrieren, was wir können. Und dann muss man einfach vielleicht mal so ehrlich sein, dass dieser Ansatz, den man wählt, ein guter Ansatz ist für Mannschaften, die wirklich auf einem absoluten Weltklasse-Niveau unterwegs sind, die sich aus schwierigen Situationen spielerisch mit einer Leichtigkeit befreien können, die einfach technisch nochmal auf einem anderen Niveau sind, als es die Spieler von Borussia sind. Die sind schon auf einem sehr guten Niveau unterwegs. Trotzdem muss man sich da vielleicht mal an der einen oder anderen Stelle fragen, sind wir hier gerade noch auf dem richtigen Weg? Und wenn man sich dann diese Laufwerte anschaut, das ist ja wirklich schon verheerend. Also das, was Borussia läuft, das ist ja ein Scherz. Wir haben gestern ja auch gesagt, ja, der wechselt nicht. Ja, der muss ja auch gar nicht wechseln, wenn die Spieler alle nur 8 Kilometer laufen. Da ist ja auch keiner platt am Ende des Spiels. Da brauchen Daniel Farke auch gar nicht wechseln. Trotzdem ist das ja nicht der Fußball, den die Leute sehen wollen. Also die Leute gehen ja...
Wie hatten wir es doch so schön gesagt, wann haben wir das letzte Mal gesehen, dass ein Gladbacher in den letzten 15 Minuten einen Wadenkrampf hatte oder einen Krampf im Bein hatte? Ja,
das passiert natürlich aktuell überhaupt nicht. Und ich glaube, dass verdammt viele Leute im Stadion genau das vermissen und das sehen wollen. Und da ist den Leuten auch egal, ob die Truppe limitiert ist. Also das Problem ist ja gerade, ist eigentlich, dass jeder weiß, dass die Truppe Fußball spielen kann und dass die Truppe verdammt gut ist, wenn sie denn will und wenn sie denn mal das abrufen würde, was sie eigentlich kann. Aber ich glaube, den Leuten ist es leichter zu verkaufen, wenn man eine fußballerisch limitierte Mannschaft hat, so wie Köln, und sagt, naja, die sind halt viel gerannt, die haben alles gegeben, mehr war halt nicht drin. Das ist den Leuten ja leichter zu verkaufen, weil die haben gesehen, ja, stimmt, habe ich gesehen, der Schmitz, der kann halt nicht mehr. Von dem kommt halt nur eine von 17 Flanken an. Blöd, aber der hat ja alles versucht. Und das ist leichter zu akzeptieren als eine Mannschaft, die eigentlich kann, aber irgendwie... Ich weiß nicht, ob sie sich selbst im Weg stehen oder der Spielidee des Trainers.
Aber jetzt nochmal zurück zum Beginn sozusagen. Also erstmal, wie war denn für euch, wart ihr denn heiß auf dieses Derby?
Jein, also irgendwie lässt natürlich die Situation unseres Vereins aktuell nicht so diese Euphorie aufkommen oder so, die man hat, wenn es irgendwie gut läuft oder auch wenn es irgendwie jetzt so ein super Abstiegskracher-Derby ist. Also wir haben ja da auch, weiß ich nicht, unter Fronzek erinnere ich mich, als wir da irgendwie als Tabellenletzter gegen den 17. gespielt haben, dann da 4-0 gewinnen und sowas, ne? Dafür eignet sich unsere Tabellensituation eigentlich nicht, ne? Weil irgendwie auch vor dem Derby klar war, dass es irgendwie so egal austrudeln wird, es sei denn, wir verlieren jetzt wirklich den gesamten Rest. Und trotzdem war natürlich allen klar, dass dieses Spiel schon noch eine besondere Bedeutung hat, weil wenn du dieses Spiel gewinnst, hast du zumindest beide Derbys gewonnen, das was unter Adi Hütter nicht geschafft worden ist, und du kannst damit natürlich nochmal so einen positiven Spin auf diese Endphase der Saison geben. Ich glaube, das wäre für das Umfeld ganz, ganz wichtig gewesen, es wäre auch für die Vereinsoberen, für den Trainer wichtig gewesen, ne? Weil das natürlich dann auch nochmal den Ton setzen kann für den Schlussspurt. Jetzt hast du natürlich den Worst Case zumindest verhindert, was gut ist, weil ansonsten, glaube ich, hätte der Block auch in anderer Art und Weise, in verbaler Art und Weise vielleicht dann gebrannt nach dem Spiel, und es wäre dann wirklich ein Spießruf guten Lauf gewesen wie die letzten vier Spiele der letzten Saison. Nur das Problem ist, diesmal sind es halt nach dem Derby noch 8. Dementsprechend schon mal gut, dass sie es nicht verloren haben. Ne? Aber ja, so richtig hyped ist man aktuell halt nicht. Und trotzdem war schon klar, dass wenn es noch ein Spiel gibt in dieser Saison, auf das man irgendwie, wo man so eine stärkere Anspannung verspürt, dann natürlich dieses. Und so ging es mir jetzt auch im Spiel. Also es war schon was anderes, eine andere Nervosität als jetzt im Heimspiel gegen Bremen oder gegen Freiburg oder so.
Ja, ging mir auch so. Für mich so ein bisschen, haben wir auch drüber gesprochen, das gefühlte Finale eigentlich. Und da muss man ja am Ende sagen, Borussia, ja, es ist ja momentan grundsätzlich so, diese ganze Saison ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Es ist viel zu wenig, um in auch nur ansatzweise zufrieden zu sein. Es ist aber auch irgendwie zu viel, um sich jetzt ernsthaft zu beschweren. Also um ernsthaft hier in den Modus zu verfallen, komplett alles in Frage zu stellen. Man kann natürlich im Moment vieles in Frage stellen, aber es wirkt dann so ein bisschen unseriös, weil, naja, so schlimm ist es ja gar nicht auf dem Papier. Und das hat man diesen paar Highlight-Spielen zu verdanken. Ja, und ich bin jetzt ein bisschen ratlos.
Vielleicht, wenn wir das einfach nur mal uns vorstellen, wie war es denn in der Hinrunde bei diesem FC-Spiel? Ne? Da haben wir 5-2 gewonnen und das war ja damals noch so diese Phase, wo wir alle der Meinung waren, hey, das ist ein cooler neuer Trainer, ne? Der schafft es nochmal irgendwie einen neuen Spin in die Mannschaft reinzubringen. Ja, wir wissen, dass die Mannschaft befindet sich im Umbruch, das erzählen wir jetzt ja schon seit anderthalb Jahren. Oder 2 Jahren. Aber jetzt haben wir 5-2 gegen Köln gewonnen. Wir hatten davor das tolle Spiel gegen Leipzig. Wir hatten davor so ein paar Spiele, wo es gut war, ein paar Spiele, wo es schlecht war. So. Aber irgendwie war das alles noch irgendwo so an einem Punkt, wo man das Gefühl hatte, ja, das wird jetzt nicht die Saison, wo wir jetzt unter den Top 5 spielen. Aber wenn die Mannschaft sich, also ne, wenn wir mal einen Lauf bekommen sollten, der sich ja immer wieder angedeutet hat, dann könnten wir ohne Probleme eigentlich unter den Top 8 der Liga enden. Vor allen Dingen, weil jetzt ja auch es nicht so war, dass sofort so 6 Mannschaften vorweggestürmt sind, die schon mit Riesenabstand zum Rest irgendwo waren. Ne? Also wenn man sich auch mal anguckt, was so hinter Bayern für Bewegungen waren in den letzten Monaten, das ist ja der Wahnsinn. Also es ist ja bei weitem nicht so, dass wir jetzt hier irgendwie so wie in England ein Feld haben von 5-6 Mannschaften, die in der Regel immer ganz weit oben sind und der Rest dahinter ist dann halt eher so alles so ein bisschen durchmischt. So, und das, also das finde ich nochmal krass, so das nochmal zu vergegenwärtigen, so wo wir eigentlich zum Beginn oder zur Mitte der Saison in der Hinrunde standen und wo wir jetzt stehen. Und jetzt ist es halt ja wirklich so, dass man eigentlich einfach einen grundsätzlich negativen Trend sieht. Ne? Ich meine, wir haben jetzt seit 5 Spielen nicht gewonnen, glaube ich. Ne?
So 2 Tore geschossen, ne?
2 4 Tore. 0. Das ist halt echt schwach so, ne? Und man hat irgendwie das Gefühl, die Mannschaft ist einfach leblos. Man sieht es ganz klar, man spürt es ganz klar, man sieht viele Entscheidungen im Verein, die sich irgendwie jetzt einfach, also die so total nonverbal dahin plätschern. Ben Zebaini jetzt mal als Beispiel, andere Beispiel ist Stindl. Ne? Also wir haben ganz viele Sachen, wo einfach irgendwie so der Ball jetzt irgendwo in der Luft liegt so und eher von anderen kommuniziert wird, als anstatt von uns. So. Und vor allen Dingen, das ist das Allerschlimmste, wir haben halt einfach mittlerweile so ein großes Fragezeichen bei diesem Trainer. Ne? Weil, also stellen wir uns doch mal vor, wir wissen alle noch, wie unter Rose dieses Derby in der zweiten Saison gelaufen ist damals, ne? Als er da die, was waren das, 7 Wechsel gemacht hat, wir das Spiel selten dämlich auch noch verloren haben, wo Köln eigentlich mit den ersten 2-3 Angriffen eigentlich uns direkt
wir haben zwischenzeitlich ausgeglichen
und Köln hat Köln aber
kurz vor Schluss das 2-1
gemacht. Genau. Ne? Und das war halt auch so ein super ärgerliches Ding, aber da haben wir wegen 7 Leuten, da sind wir ja alle so hochgequollen, da gab es dann auch das Fanprojekt, die gesagt haben, der versteht das Derby nicht, der versteht den Verein nicht, ne? Die ganze Sache mit Rose. So. jetzt stehen wir in dieser Saison da und da steht ein Farke und wir haben einen Rami Benzibaini, der wahrscheinlich wirklich schon letzte Woche einen Vertrag unterschrieben hat bei Borussia Dortmund, so, ne, der jetzt auch davor ein Spiel nicht dabei war. Wir haben Luka Netz, der angeblich unser neuer Superstar werden soll auf der linken Seite, der eigentlich hinter dem, wie wir ja auch wie ihr beim letzten Mal in der Kaderbesprechung auch besprochen habt, wahrscheinlich noch ein weiteres Talent geholt wird. Das heißt, es ist eigentlich der Mann, mit dem wir in die Zukunft planen, so. So, und dann wird gestern einfach wieder ein Rami Benzibaini aufgestellt. So, was wäre passiert, wenn er diesmal einen Luka Netz hingestellt hätte? Hätten wir uns da beschwert und hätten gesagt, wie damals unter Rose, wie kann er in so einem Spiel nur nicht die Top 11 auflaufen lassen? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind an einem ganz anderen Punkt in unserer Emotion bei diesem Verein gerade, als wir es damals waren. Ne? Oder?
Ja, es hat sich alles geändert, ne? Also ich meine, um das nochmal aufzurollen, du hast jetzt verschiedene Punkte genannt. Ich meine, der Blick auf die Tabelle ist ja schwarz auf weiß. Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, nach dem Hinspiel 5:2, das war ja dann die Reaktion auf dieses 5:1, diese 5:1 Klatsche in Bremen, so diesen ersten totalen Downer, den aber alle noch irgendwie so erklären konnten oder wollten und wo Gladbach ja dann rauf reagiert hat mit diesem 5:2 im Derby. Da stehen wir auf Platz 6 mit 15 Punkten. Seitdem ist genau, logischerweise, eine Halbserie vergangen, 17 weitere Spiele, in denen wir insgesamt 17 Punkte geholt haben, also ein Punkt pro Spiel. Das heißt, wir haben in der Hinserie für fast die gleiche Anzahl an Punkten nur die Hälfte der Halbserie gebraucht. Und ich meine, ich traue mich fast gar nicht, mir die Tabelle anzuschauen ab dem Moment, wo wir das erste Mal ein Spiel verloren haben, also ab dem 5. Spieltag, weil ich meine, in diese 32 Punkte rühren eben tatsächlich diese 15 Punkte aus den ersten 9 oder je nachdem, wie man es anschauen möchte, die 8 Punkte aus den ersten 4 Spielen rein. Seitdem ist der Trend konsequent negativ und ich meine, in den ersten Spielen stand ein Julian Weigel noch nicht auf dem Platz, der totale ausgemachte Königstransfer von Daniel Farke. Also ich finde es schwierig, dieses Narrativ immer wieder zu bemühen, zum Beispiel sich mit der letzten Saison zu vergleichen. Es wird ja auch irgendwann, das haben wir vor 3-4 Wochen schon mal angekündigt, es wird irgendwann nicht mehr zu halten sein, weil ich halte es jetzt schon für kompliziert, den Punkteschnitt aus dem vergangenen Jahr bis zum Ende zu halten. Und ganz generell auch das Thema Aufstellung, wo du jetzt Benzibaini ansprichst, sehe ich komplett ähnlich. Ne? Also da kann man dann auch fragen, ob Daniel Farke vielleicht etwas zu stur an diese Sache rangeht, weil einerseits kann ich ihn verstehen, wenn er das erklärt auf konkrete Nachfrage, hier nach dem Motto, er stellt immer die besten Spieler auf und experimentieren kannst du in der Jugend. Ich finde, das ist aber auch schon eine krache Aussage für einen Spieler wie Luka Netz, der unter Adi Hütter, weil er ein anderes System forciert hat, wenn es bei ihm manchmal in der Mitte war und so durch das Dreier-Fünfer-Kettensystem relativ viel gespielt hat und ich finde zumindest ein ordentliches Bundesliga-Niveau längst nachgewiesen hat. Da reden wir nicht über einen Oscar Fraulo, einen Borges Sanchez oder Rocco Reitz, Conor Noss und das ist ein U21-Nationalspieler und ich meine, das machen andere Vereine anders. Und was, also ganz ehrlich, spätestens jetzt, wo das Ding durch ist, wo offensichtlich auch der Verein nicht in der Lage war, das kommunikativ als erstes zu verkünden oder zumindest irgendwie gleichzeitig, ne, fände ich es extrem schwierig, jetzt weiter auf Benzibaini zu setzen. Ich befürchte aber, dass er genau das tun wird. Und das geht mir gegen den Strich. Und wenn du so ein bisschen, ich sag mal, populistisch daran gehst, manchmal sollte man das auch tun. Ich glaube nicht, dass man nur so in seinem eigenen Brei schwimmen soll und irgendwie nur da irgendwie stur an seinen Grundsätzen festhalten soll. Dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, dann Luka Netz spielen zu lassen.
Es weiß ja auch keiner mehr, was sind eigentlich unsere Grundsätze? Also Roland Wirkus spricht vom Borussia-Weg und damit meint er auch explizit, dass wir jungen Spielern eine Chance geben wollen. Daniel Farke stellt sich hin und sagt, er stellt immer die Besten auf und in der Jugend kann man experimentieren. So, das ist eine Sache, wo und da wissen die Leute ja auch irgendwann gar nicht mehr so, was wollen wir denn eigentlich? Es wird ein Marco Rose geholt und es wird gesagt, wir wollen jetzt einen anderen Fußball spielen. Dann wird ein Adi Hütter geholt. Ah nee, das mit Rose war doch falsch. Wir wollen jetzt unter Hütter erfolgreichen Fußball spielen, einen anderen Fußball spielen. Dann wollen wir wieder zum Borussia-Weg zurückfinden, wie Roland Wirkus es sagt, mit Daniel Farke. Daniel Farke wird verpflichtet. Wir werden auf einmal eine Ballbesitzmannschaft und ich finde es ganz amüsant, wie Adi Hütter es heute bezeichnet hat. Hätte ich damals gewusst, dass Gladbach eine Ballbesitzmannschaft ist, dann wäre ich gar nicht erst gekommen, dann wäre ich ohnehin der falsche Mann gewesen. Das fand ich war schon sehr bezeichnend und das war schon eine sehr starke Spitze in Richtung des Vereins. Und auch ja eigentlich auf den Punkt gebracht, was Borussia gerade so ein bisschen auf die Füße fällt. Wir sind gerade ein bisschen profillos.
Ja, also dezent ausgedrückt, ne? Also es ist wirklich, es sind halt eben halt diese ganzen Risse an allen Stellen, ne? Also man, weder hat man, also wenn man jetzt einfach mal so guckt, so wo, also man, wir haben jetzt einen total, also jetzt diese Saison haben wir einen komplett chaotischen Kader, ne? Wir haben also dafür, dass es ein reiner Bundesliga-Kader ist, ist er ja noch von der Größe her in Ordnung, sozusagen. Aber grundsätzlich merkt man da eben halt genau das, was du gerade sagst, Fabian. Ne? Du merkst es einfach, drei Trainer, die alle versucht haben, den Kader in eine bestimmte Richtung zu prägen. So, und das zeugt auch mittlerweile von den Spielern, die wir dann in diesem Kader drin haben, wo man eben halt zwei, drei Leute dabei hat, die halt auf irgendwelche Rollen gestellt werden müssen, weil wir sie eigentlich so in der Form gar nicht benötigen. Ne? Und das ist halt unfassbar unnötig und zeugt halt einfach davon, dass weder haben wir, finde ich, die Rolle des Kaderplaners sauber besetzt, weil also das zeigt sich einfach nicht, ne? Also wenn man sich auch jetzt die Transfers jetzt auch im Sommer angeguckt hat, dann ist das halt okay, aber es ist halt auch nicht Bombe und es ist vor allen Dingen auch nicht stringent und so weiter. Also und das ganze Kommunikative drumherum, das ist halt ein Trauerspiel, das habe ich ja des Öfteren schon angesprochen. Und das wird auch nicht besser. Ne? Es wird halt einfach so, es wird, ich weiß auch nicht, was die Hoffnung da ist. Es ist irgendwie die Hoffnung, diese Saison irgendwie ausklingen zu lassen und dann spielt sich der ja mittlerweile, das war ja auch so schön, wie ihr das ja auch dargestellt habt beim letzten Mal schon mit dem Kader, gibt es ja eigentlich nur eine Wildcard und die heißt Manu Kone, so teuer wie möglich zu verkaufen. Und am besten haben wir keinen dabei, der sich mal wirklich anguckt, dass der Junge wirklich taktisch noch unheimlich viel zu lernen hat eigentlich. Das heißt also, wir hoffen einfach mal, dass dieser Junge der teuerste Transfer unserer Geschichte wird an Erlösen. Wenn er das aber nicht wird, dann ist aber, also dann gibt es keinen Joker mehr in diesem Kader.
Ja, und man hat ja das Gefühl, dass wir auch noch andere Personalien, gut, wollen jetzt nicht zu sehr in die Kaderanalyse nochmal wieder einsteigen, aber man hat ja nun mal das Gefühl, es gibt noch zu viele andere Leute, bei denen die Situation unklar ist und in den letzten Transferperioden haben einfach zu sehr gezeigt, dass man am Ende nicht in der Lage ist, auch Spieler mal gehen zu lassen, wenn man es denn gerne hätte. Also wie oft hat das nicht funktioniert? Das hat jetzt 3 Jahre lang hintereinander nicht funktioniert. Und wenn das jetzt wieder nicht funktioniert und auch andere Spieler darauf setzen, dass sie ablösefrei gehen und wir jetzt Stindl, Thuram und Bensebaini nur verlieren, ablösefrei, und es dabei bleibt, dann wäre ja fast schon der Worst Case, dass wir mit fast dem gleichen Kader wieder in die neue Saison gehen und nur einige wenige Anpassungen vornehmen können. Dann weiß ich nicht, wie es weitergehen soll.
Ja, wir können das ja nochmal ein bisschen sortieren, bevor wir schon mal so ganz weit vorausblicken. Wenn wir jetzt nochmal bei dem Köln-Spiel bleiben, um das jetzt irgendwie auch mal so final abzuschließen. Ich denke, wir müssen da ja gar nicht mehr so viel über das Sportliche besprechen. Also es ist eigentlich ja wirklich schnell erklärt, ne, dass Köln natürlich dann über den Wille trotz technischer Limitiertheit da immer wieder auch irgendwie über zweite Bälle dann so ein paar Fernschüsse hat generieren können. Also da gab es zumindest so Halbchancen. Die klare Chance fehlte aber auch gänzlich. Das muss man ja auch mal klar sagen. Ne? Also da hat sich Borussia auf jeden Fall gewehrt. Ne? Also es war aber trotzdem, wie ich fand, auch wieder so ein Spiel, wo du den Eindruck hast, da ist so viel Unsicherheit drin, dass wenn du da in Rückstand gerät, dann sehe ich die Mannschaft auch nicht zurückkommen. Ne? Also da waren Spieler, die auch sehr mit sich selbst beschäftigt sind. Ich meine, bei Bensebaini ist klar, warum das im Prinzip die ganze Saison schon Mist ist, was er in mindestens jedem zweiten Spiel spielt. Dann alleine hier wieder das Ball wegschießen, das ist ja Comedy fast schon mit der Vorgeschichte. Dann haben wir Joe Scully, wo man auch mal hinterfragen muss, warum ausgerechnet Scully jetzt spielt, nachdem er ja, glaube ich, auch bei den Länderspielen für die USA unterwegs war. Ne? Also Das hast du, Fabian, gestern mir auch noch gesagt, ne, Flashback zu Arango, wenn der mit Venezuela in Südamerika war, hat der konsequent erstmal 60 Minuten auf der Bank gesessen, ne? Und dann hast du dann Stefan Leiner, der vielleicht sich durch seine Interview-Aussagen unter der Woche da jetzt auch weitere Einsätze verbaut hat, wie auch immer, aber es wirkt alles nicht stringent. Du weißt ganz genau, wer die Lieblinge des Trainers sind. Die werden aufgestellt, Leistungsprinzip ist ausgehebelt und dabei wäre ich jetzt nochmal auch bei dem Spiel, wenn wir über individuelle Leistungen sprechen. Scully war teils bodenlos schlecht und auch Jonas Hofmann, also wie der Angriffe verschleppt hat. Ich meine, kann er sich auch mal eher erlauben als ein anderer Spieler, weil er wirklich ja auch schon performt hat dieses Jahr, ne? Nur trotzdem, dann nimm ihn doch raus und bring Lasso Player mal in der 55. oder so. Dann kommt er in der 80. Minute, was soll er denn da noch bezwecken? Und sowas stört mich einfach und das passt auch noch zu dem Spiel. Genauso dann natürlich auch wieder dieses Abdriften in Schönreden nach dem Spiel. Ne? Also ich meine, Kollege Yannick Sorgatz von der Rheinischen Post hat es ja ganz gut beschrieben im Hinblick auf diese Elfmetersituation in der 15. Minute. Ne? Das ist ja quasi an Whataboutism-Grenze, dass man das überhaupt anspricht nach so einer Leistung. Ich meine, wir sind jetzt nicht die größten Schiedsrichterbeschützer hier, wenn Gladbach benachteiligt wird. Das sagt auch einiges aus, dass wir hier 26 Minuten miteinander sprechen und sich noch gar keiner aufgeregt hat über diesen Nicht-Pfiff in der 15. Minute. Aber die Gladbacher Nichtleistung überstrahlt das alles halt nochmal.
Total. Also, wie gesagt, also klar, ist unfassbar gewesen, die Szene. So, aber bei diesem Spiel verbietet es sich einfach, darauf jetzt irgendwie den Fokus zu legen. So. Und wie du es ja schon sagst, ne, also diese, also A, erstmal, dass man das Gefühl hat, es gibt überhaupt gar keine Lernkurve in dieser Mannschaft. Ne? Auch es gibt überhaupt gar keine Mechanismen, es gibt überhaupt gar keine eingespielten Formen oder irgendetwas, wovon man das Gefühl hatte. Dann hat sofort gemerkt, die Kölner haben das Zentrum zugestellt. Wir waren gezwungen, das Spiel über die Außen zu machen. Auf den Außen hatten wir einen Scully, der halt einfach grottenschlecht war. Wir hatten einen Jonas Hofmann, der nicht in guter Form war. Wir hatten einen Benzi Baini, der halt sein Spiel so oder so macht. Also das ist Stindl, der auch keinen guten Tag hatte. So, ne? Also das heißt also, wir waren quasi ja überhaupt nicht bewegungsfähig nach vorne, weil die uns unsere Mitte ja eben halt unfassbar gut zugestellt haben. Aber wir da eben überhaupt keine Möglichkeit hatten, da überhaupt keine Bewegung auch in den Formationen hatten. Und das ist halt wirklich dann, wenn man dann immer merkt, der Baumgartner lässt seine Leute da eben halt laufen, bis zum geht nicht mehr. Und aber dann lässt er auch nach 55 Minuten wechselt er das erste Mal die nächsten zwei Leute raus. Das war während der Phase, während wir gerade stark wurden, wechselt er zwei Leute aus. Danach haben die aber erstmal wieder so viel Verwirrung gestiftet bei uns und wir mussten uns erstmal wieder sortieren. Damit war unser gesamter Schwung erstmal weg. So, wann haben wir das? Ich habe immer das Gefühl, wenn wir einwechseln, dann ist bei uns erstmal die Verwirrung groß, weil das alles Fremdkörper sind, gefühlt an manchen Stellen, bis die wieder im Spiel sind, sozusagen. Und das ist halt einfach unfassbar deprimierend. Und dann eben halt dieses Nicht-Reagieren, also einen Joe Scully überhaupt so lange spielen zu lassen, das geht einfach nicht. Dann selbst ich meine, da kann man auch einen anderen einwechseln. Da muss man euch mal einen Leiner einwechseln. Da gibt es auch noch andere Leute, die man theoretisch einwechseln könnte. Ne? Da kann man auch da einen Luca Netz einwechseln. So. Der hat das so, glaube ich, sogar unter Hütter musste der ja ab und zu sogar mal rechter Verteidiger, glaube ich, spielen oder so. Also ich bin da etwas negativ eingestellt mittlerweile.
Es fällt auf jeden Fall schwer. Also es fällt auf jeden Fall schwer, aus diesem Spiel jetzt nochmal wieder neue Erkenntnisse zu ziehen. Das sind irgendwie die alten Erkenntnisse, die man am Ende hat. Man hat wieder mal das Gefühl in einigen Situationen, du hast es schon gesagt, es wirkt wie ein Fremdkörper, wenn wir wechseln. Es wirkt aber auch manchmal, auch wenn wir nicht wechseln, manchmal wie ein Fremdkörper der eine oder andere Spieler. Und da denkt man sich, das kann doch nicht wahr sein. Ihr spielt seit 5 Jahren zusammen Fußball und der eine weiß immer noch nicht, wo der andere hinläuft. Also,
ja, und auch immer dieser Punkt. Ne? Also wir haben diese Saison keinerlei Doppelbelastung oder Dreifachbelastung, nichts. Wir haben keine großen Verletzungssorgen. Wir haben eine super eingespielte Truppe. Also, wie gesagt, wie du schon sagst, die spielen seit 5 Jahren zum Größten. Die Achse spielt seit 5 Jahren zusammen. So. Das ist also diese Argumente, wenn man mit der Argumentation sich Union Berlin, ich weiß, es gibt Leute da draußen, die finden, dass der Vergleich mit Union Berlin immer schwierig, aber ich nehme ihn jetzt einfach mal plakativ, wenn man das mal mit Union Berlin vergleichen würde, dann würden die mit einem Punkt absteigen am Ende der Saison. So, mit der Argumentationskette. Ja? Also das kann einfach nicht sein. Also wir haben einen Trainer, der nicht in der Lage ist, Spieler zu motivieren oder besser zu machen. Welcher Spieler ist unter Farke besser geworden? Gibt es da irgendeinen, den wir nennen können? Gibt es irgendwelche Spieler, die es schaffen, irgendwie ein Feuer zu generieren, irgendeine Veränderung auf dem Platz zu machen, irgendwelche Sachen zu machen, die einfach mal irgendwie aus dem System ausbrechen in irgendeiner Form? So. Und ich weiß nicht, was die ganze Woche über machen, während die Zeit haben.
Also Joe Scully, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, war übrigens tatsächlich für die USA im Einsatz. Also das verstärkt meinen Eindruck, dass er irgendwie so ein bisschen matt wirkte. Er hat gespielt auf der Karibikinsel Grenada, 90 Minuten in der CONCACAF Nations League beim 7:1, saß dann gegen El Salvador im Heimspiel auf der Bank, aber trotzdem ist natürlich schon eine straffe Reise, ein straffes Reiseprogramm vor so einer Derby-Woche, ne? Also kann man schon mal hinterfragen. Und genauso auch übrigens, dass Alassane Player doch relativ wenig spielt mittlerweile, ne? Also finde ich auch merkwürdig. Farke versteht es in meinen Augen nicht, Spieler auch wirklich so zu stärken, die bei ihm nicht dieses 1A-Standing haben, wie sie es brauchen. Auch Stindl übrigens, ne, das hat ja hier Kollege Christian Spo von Seitenwahl auch, als ich mit ihm gesprochen hatte, auch mal so angeführt, ne, dass irgendwie man schon merkt, dass Stindl auch nicht das Standing hat, was er bei anderen Trainern hatte. Ne? Und gleichzeitig dann ist er dann wieder der Heilsbringer nach guten Leistungen und dann sitzt er wieder draußen. Es ist alles ein bisschen merkwürdig. Mich überzeugt das auch nicht. Und ich habe aktuell das Gefühl, wir sind eigentlich genau an dem Punkt, wo wir mit Adi Hütter auch waren. Nur halt mit einem ganz anderen Fußball. Damals hat man auch gesagt, ja, wir müssen eigentlich irgendwie den Cut machen. Damals zu diesem Zeitpunkt hat man noch gesagt, ja, das macht man dann mit Adi Hütter, geht man dann in die neue Saison, macht den großen Umbruch. Am Ende hat sich das dann so gezeigt, dass beide Seiten im Prinzip Borussia und Hütter gesagt haben, nee, es hat eigentlich keinen Sinn mehr und wir gehen einen neuen Weg. Okay, aber jetzt sind wir fast wieder an demselben Punkt.
Ja, und ich ganz ehrlich, aus meiner Sicht, es fühlt sich gerade noch, also sportlich noch schlimmer an. Vor einem Jahr war es natürlich inhaltlich alles turbulenter und schlimmer. Das muss man ganz klar so sagen. In der Situation nach dem E-Ball aus war natürlich viel Chaos im Verein und dass sich das auch auf die sportliche Leistung auswirkt, ist irgendwo auch klar. Und dass sich das auf die Mannschaft, ich meine, dass die Mannschaft da zwischen November und März auch so ein bisschen neben sich steht, weil der ganze Verein gerade im Umbruch, in einem totalen Chaos ist, ist ja auch irgendwo verständlich. Was ich einfach bemerkenswert extrem finde, dass wir uns jetzt in dieser Saison so sehr mit dieser Extremsaison, also mit dieser Extremsaison für den Kopf letztes Jahr vergleichen, in einer ungleich besseren Situation. Also wir sind ja jetzt eigentlich als Verein, möchte man ja fast sagen, in ruhigem Fahrwasser. Eigentlich gibt es ja von außen kaum Probleme, die an den Verein herangetragen werden. Es gibt hier und da immer wieder kritische Stimmen gegenüber der sportlichen Leitung. Man hat zu wenig gemacht und die sportliche Leitung schafft es aktuell nicht, diese Vorwürfe zu entkräften, weil die Leistung auf dem Platz eben nicht stimmen. Man hat es nicht geschafft, den Kader umzubauen. An dem Kader gab es letzte Saison schon Kritik. Adi Hütter hat es mehrfach gesagt, er hätte gerne den einen oder anderen Wechsel im Kader gehabt. Das ist nicht der Kader, der für diesen Fußball von Adi Hütter geeignet ist in der Form. Und deshalb muss ich sogar sagen, ich finde diese Saison sogar unter den ganzen Gesichtspunkten schlimmer als die Saison letztes Jahr, weil ich sportlich letztes Jahr sogar noch einverstanden war und irgendwie das Gefühl hatte, okay, wir haben gerade den falschen Kader für den Trainer, wir haben Probleme von außen, dass es da nicht so rund läuft, ist klar. Und dass wir uns da aber auch schnell aus diesem Abstiegskampf, den es eigentlich nie wirklich gab, aus den Regionen der Abstiegsgefahr auch schnell wieder befreien konnten, finde ich so im Nachhinein betrachtet, war eigentlich noch eine ganz gelungene Saison für den Umständen entsprechend. Und da muss ich sagen.
Die Rückrunde vielleicht, ne? Also die Hinrunde war schon ein großer Mist, ne? Also du verlierst gegen Freiburg 6-0 zu Hause und so.
Absolut.
Das Derby 4-1, aber.
Absolut. Aber hinten raus, ja, war man dann ja. Und aber in der Situation muss man ja sagen, da war es ja dann scheinbar intern auch schon, was außen ja gar nicht so bekannt war, war intern ja schon doch das ein oder andere Gespräch auch über die Zukunft von Max Eberl geführt worden, vor diesem Spiel in Köln, diesem 0-6 gegen Freiburg. Und da muss ich sagen, bin ich eigentlich fast enttäuschter von dieser Saison, in einer Saison, in der man alle Zeit der Welt hatte, in der niemand groß was erwartet hat. Es ist ja gar nicht so, als wären wir hier reingegangen in diese Saison und hätten gesagt, Leute, ihr müsst Champions League spielen. Alle haben gesagt, ja, okay, wenn wir wie immer einstellig mitspielen, schon okay, lasst uns erstmal reinfinden. Und es ist eigentlich vielmehr die Art und Weise, die momentan einfach zu schaffen macht.
Also ich finde ja noch zu der Erwartungshaltung ist immer so mein Kommentar eben halt auch das selbst geschaufelte Grab, ne, was wir da wieder gemacht haben, weil auch da wieder die Erwartungshaltung, ich bin da 100% bei dir. Ich glaube, jeder hätte in dieser Saison verstanden, wenn wir einen Mittelfeldplatz angehen mit einer neuen Truppe, die halt erstmal zu sich finden muss, wo man eben halt aber dann über die Saison eine kontinuierliche Entwicklung sieht, dass man Step by Step vielleicht eine etwas andere Spielart sieht, dass man ein paar andere Gesichter sieht und so weiter und so fort. So. De facto drehen wir gerade aber, also auf der Spielerentwicklungsseite aus meiner Sicht dreht sich alles ins Negative oder eher zurück. So, also wir haben uns kein bisschen, Spielidee erkennt man mittlerweile aus meiner Sicht. Es gibt keine Spielidee mehr, außer dass wir den besten Passgeber-Torhüter der Welt haben. Also das ist halt aus meiner Sicht halt so, aber was dann aber eben halt so krass ist, ist eben halt, wenn man sich dann unsere Transfers anguckt, so, dass man sich dann eben halt für 8 Millionen einen Gumu holt, den halt, also wieso holt man sich für 8 Millionen einen Gumu? Warum holt man sich einen Weigel, der einen Preistag von 15 Millionen am Ende hat, wenn man ihn wirklich als Kernspieler haben möchte? Und warum holt man für einen Jan Sommer einen 8 Millionen Omlin? Mit diesen Transfers zeigst du eigentlich, dass du willst unter die Top 7, 8 Vereine kommen. Sonst würdest du, kein anderer Verein, der im Mittelfeld spielt, gibt so ein Geld aus für solche Leute. So, das ist halt eben halt das Problem an der ganzen Sache. Das ist ja dieses, also das macht ja dann keinen Sinn. Du lässt dann nicht einen, du versuchst dann nicht alle Leute zu halten und versuchst diese Leute irgendwie dann auch noch das ganze Jahr über bei uns laufen zu lassen, wie ein Thüram und ein Benze bei ihnen. Wenn dieser Verein hingegangen wäre und gesagt hätte, wisst ihr was, die beiden werden nicht verlängern, wir lassen den Benze bei ihnen und Thüram so lange noch mitspielen, bis wir nicht angefangen haben, 2-3 Leute hinter ihnen aufgebaut zu haben, aber denen geben wir auch die Chance, sich aufzubauen über diese Saison und dann spielen sie eben halt vielleicht in der Rückrunde nur noch ihre 5-6 Spiele. Ich glaube, da wären wir alle happy. So. Aber so spielen wir bis zum Ende dieser Saison mit einem Haufen Jungs, die ein Motivationsproblem haben, ein Hardcore-Motivationsproblem haben. Danach hoffen wir auf einen Sommer, wo irgendwie sich alles neu auftun wird. Hoffen wir. Das ist halt die Gefahr.
Im Prinzip geht ja Borussia sogar wirklich eine Art eigenen Borussia-Weg. Man hat hier eigentlich ein Schlaraffenland für Spieler geschaffen. Es ist die viel zitierte Wohlfühloase. Es ist in meinen Augen hart formuliert, aber da stehe ich zu. Es ist eine Wohlfühloase für einen Trainer offensichtlich. Hier gibt es keine richtige Trainerdiskussion oder so. Ich habe vielmehr das Gefühl, genau so übrigens auch wie bei Adi Hütter. Ich möchte jetzt Adi Hütter auch nicht verklären, irgendwie zu dem richtigen Mann für Borussia Mönchengladbach. Ne? Also es war ja eher so eine Folgefehlerentscheidung, nachdem Eberl auf diesen RB-Stil eingeschwenkt ist, ne? Dann nach Roses Abgang wieder einen RB-Trainer zu holen. Ne? Aber war in dem Fall ja sogar erklärbar sozusagen. Aber trotzdem, ich finde auch, dass Adi Hütter von einigen Leuten echt zu Unrecht angegangen wird. Ich halte ihn immer noch für einen sehr integren Mann und auch jetzt ist das ja kein Nachtreten oder üble Nachrede, was da jetzt kommt. Und er kann ja wohl seine Meinung äußern in einem großen Kicker-Interview, worum es heute geht und woraus ja Fabian schon zitiert hat. Ich habe nur so ein bisschen die Angst, dass damit hat man im Prinzip, finde ich, mit Rose angefangen. Man hat einen konkreten Spielstil, einen konkreten Trainer für einen Spielstil geholt, der damals eben gewisse Spieler erforderte. Und das sind jetzt die Spieler, die jetzt ablösefrei gehen. Also ein Thuram, ein Benze Baini, Stefan Leine hat, glaube ich, nur ein Jahr Vertrag, aber gut, spielt jetzt nicht so die Rolle. Und dann hat man mit Hütter da weitergemacht. Wir wissen alle, warum das Ganze gescheitert ist, weil er eben, weil kein Geld freigemacht wurde durch Verkäufe. Er konnte nicht auf seine Spieler einschwenken. Farke ist jetzt aber ein Trainer, der mindestens genauso wie die anderen nur eben einen komplett anderen Fußball spielen will, aber genauso stur und versteift ist auf seine Spielertypen. Und ich finde, das limitiert, das setzt diesen Trainern, Rose, Hütter und auch Farke, gewisse Limits. Und das hat man ja übrigens auch bei Norwich City gesehen. Natürlich, geiler Erfolg mit dem Verein, der sicherlich nicht dafür prädestiniert war, Premier League zu spielen, zweimal aufzusteigen. Aber zweimal mit dem exakt selben Hurra-Fußball in der Premier League abzusteigen, ist trotzdem kein Selbstverständnis. Also wir sehen da Mannschaften wie Brentford oder so. Fabian, du kennst dich vielleicht ein bisschen besser aus, da im englischen Londoner Fußball, aber auch solche Vereine müssen nicht zwangsläufig sofort wieder runter, wenn sie ihren Spielstil anpassen. Und das ist, das, also die Trainerkarriere ist noch nicht lang von Daniel Farke, ne? Aber ich finde, man an dem Beispiel Norwich sieht man zumindest die Gefahren seines Stils. Ich fand, da haben wir vorher auf andere Trainer gesetzt. Hacking zum Beispiel ist für mich ein totaler Pragmatismus-Trainer, ne? Der hat natürlich seine Grundsätze und so, aber also wie viele, man liest immer, man hört immer wieder Zitate von Leuten, die sich auskennen, die sagen, es gehört dazu, dass man einfach mit allem, was da ist, gut arbeiten kann. Und mir ist das aktuell immer zu sehr auf den Trainer zentriert, weil was machen wir denn? Auch Daniel Farke ist in der Traineroase Borussia Mönchengladbach, wenn er 7-mal in Folge verlieren sollte nächstes Jahr, wenn wir wirklich unten drin hängen, ist der nicht zu halten. Irgendwann geht es nicht mehr. Die Fliehkräfte machen es möglich, dass auch dann in Gladbach der Trainer während der Saison fliegt. Das ist einfach so. So, und dann, was machst du dann? Dann hast du wieder einen Kader, der nur auf einen Typ Trainer fokussiert ist und dann noch dazu auf einen Fußball, den ja aktuell eigentlich nur die Top-Teams spielen. Weshalb der Spielermarkt, potenzielle Transfers, ist in meinen Augen, also korrigiert mich, wenn ich das falsch sehe, aber ich würde sagen, der ist ja viel kleiner, viel enger, viel begrenzter, weil ja so viele Mannschaften diesen Pressing-Fußball spielen, diesen Rumpelfußball negativ betrachtet, ne? Und dementsprechend ja dann auch tatsächlich dann irgendwie viele Spieler auf genau diesen Fußball getrimmt sind, ne? Und wir versuchen da zu fischen in einem Markt, der eigentlich für uns nicht gemacht ist.
Hans Meyer hat mal irgendwann, als er das zweite Mal bei uns übernommen hat, 2008, sinngemäß sowas gesagt wie, ist scheißegal, was ich für einen Fußball spielen will. Ich muss gucken, was die Spieler können und so spielen wir dann. Und das wird mir bei Borussia gerade viel zu wenig gemacht, beziehungsweise wird da sich auch wieder zu sehr nach dem Trainer gerichtet. Ich finde, unser größtes Problem im Kader ist, dass wir verschiedene Spieler haben, die völlig verschiedene Spielstile können. Wir haben mit Julian Weigel mit Sicherheit einen der besten Ballbesitz-Sechser der Bundesliga bei uns im Kader, wenn er denn mal fit wäre. Wir haben mit Sicherheit auch mit Itakura, wir haben einige Leute im Kader, die diesen Ballbesitz-Fußball ganz gut spielen könnten. Wir haben aber auch genauso 12 Leute im Kader, die da absolut falsch für sind. Und tut mir leid, wenn ich da auch einen Christoph Kramer mit reinzählen muss, einen Joe Skelly, einen, ich weiß nicht, die Liste ist lang, die lässt sich beliebig lang fortsetzen. Diese Liste an Spielern, die diesen Ballbesitzfußball einfach in der Form nicht können. Und das ist jetzt keine Kritik an die Spieler und das ist auch keine Grundsatzkritik an diese Spieler. Die sind einfach nur auf einen anderen Spielstil ausgerichtet. Extrembeispiel ist mit Sicherheit Stevie Leiner, der auf einen komplett anderen Spielstil ausgerichtet ist. Und ich glaube, das macht die Mannschaft gerade auch so ein bisschen schwer trainierbar, weil du halt ganz verschiedene Spielertypen hast, die für, also ich weiß gar nicht, was der Fußball wäre, den du mit den aktuellen Kader wirklich spielen könntest. Ich glaube, du müsstest dir wirklich 11 Leute rauspicken, die ungefähr auf einer Wellenlänge sind.
Aber der Rest muss einfach. Aber trotzdem, ich habe doch den Anspruch, dass ich einen Trainer habe, der sich dann hinsetzt und guckt, wie er aus diesen Spielern trotzdem eine Mannschaft macht. Und das haben wir nicht. Wir haben immer diese verdammte Wohlfühloase, dass wir dann immer sagen, ja, nee, aber das ist mit dem Kader halt dann echt schwierig. Das können wir einfach nicht. Ja, das sind dann halt die falschen Leute dafür. Das kann doch nicht wahr sein. Also du kannst dich doch nicht borniert dahinsetzen als Trainer und sagen, das ist mein System, das ist mein Spiel. Und wenn die das nicht können, ja, dann werden wir halt diese Saison nicht erfolgreich werden. Aber ich will trotzdem, dass die, die am meisten Geld verdienen und die, die mir am besten gefallen, dass die trotzdem spielen. Also das ist halt, also das würde in 80% aller Vereine in Deutschland würde das nicht gehen. Beim FC Bayern würdest du da wahrscheinlich nach dem zweiten Spiel schon entlassen werden, um es mal dezent auszudrücken. So, ne? Bei der Erwartungshaltung. So. Aber wir haben da irgendwo mittlerweile echt einen Mechanismus in diesem Verein drin, dass wir uns so zahm dieser Mannschaft gegen, ich weiß nicht, dieses devote Unterwerfen dieser Mannschaft ist wahrscheinlich einer der größten strategischen Fehler, den dieser Verein in den letzten 5 Jahren gemacht hat oder in den letzten 10 Jahren gemacht hat. So, ne? Und das ist halt schon echt gravierend. Also, weil, also ich weiß, wir hassen es mittlerweile, wenn man den Namen in den Mund nimmt, aber Max Eberl hat damals, also ich habe das ja zweimal miterlebt, der hat zwei Sachen damals gesagt. Er hat einmal immer gesagt, so jemanden wie ein Granit Xhaka findet man nicht einfach. Davon gibt es eben halt nur noch eine sehr kleine Handvoll an Leuten überhaupt, die diese Qualität mitbringen. Fand ich einen super validen Punkt und erkennt man ja auch. Aber trotzdem war es halt brutal, wenn du für einen Granit Xhaka am Ende als Ersatz einen Zakaria nimmst, der zwar ein begnadeter Fußballer ist, aber null Leader ist. So, ne? Und wir brauchten halt einen Leader und den haben wir seit Xhaka eben halt nicht mehr in der Form, vielleicht noch in Abstrichen in Stindl und in einer bestimmten Art und Weise auch von seiner Figur her auch manchmal einen Kramer. So, aber und was das andere, was Eberl gesagt hat, ist, der hat damals erkannt, also vor Rose hat er ja in mehreren Interviews sehr deutlich ausgeführt, so nach dem Motto, damals schon, als es um Rose ging, wo er ganz klar erklärt hat, er hat gesehen, wie sich der Fußball anders entwickelt hat, dass dieser Pressing-Fußball eben halt der Fußball ist, der einfach am Ende für die meisten Vereine die einzige Möglichkeit ist, überhaupt erfolgreich zu spielen, weil eben halt du hast den Guardiola-Fußball, du hast den vielleicht noch irgendwie die 3-4 anderen Vereine sozusagen, die diesen anderen Fußball sich leisten können, aber alle anderen Mannschaften können es sich eben halt nicht leisten. So, und dann gibt's nur eine Option. Entweder du wirst so gut wie, du hast das Geld zur Verfügung wie Manchester City und wie FC Bayern München. Oder eben halt, du musst es dir anders erarbeiten, aber dann musst du eben halt, du musst dann halt deine Konsequenzen ziehen. Und da hat er mit Rose eben halt seinen Mann gesehen, dass Rose anscheinend eine Eintagsfliege ist, wie er es jetzt bei allen Vereinen anscheinend zeigt, ist halt Pech sozusagen, aber der Wunsch von Eberl damals eben halt den Kader Step by Step in diese Richtung zu drehen, weil er eben halt gesehen hat, das ist die einzige Möglichkeit für uns auf Dauer erfolgreich zu sein, das ist ein valider Ansatz gewesen so. Aber jetzt eben halt zu sagen, ja, jetzt ist Eberl weg und Eberl war eh alles scheiße und jetzt drehen wir die Uhr zurück und jetzt machen wir einen Ballbesitzfußball mit einem Kader, den wir nicht trainieren können, der anscheinend nicht, der nicht motiviert ist. Und aber trotzdem, wir finden es halt schön zu sagen, wir sind jetzt wieder eine Ballbesitzmannschaft. Also sorry, aber that doesn't make sense.
Ja, also wahrscheinlich wäre irgendwie, unterstreicht auch das, was ich eben ausgeführt habe, glaube ich, also so ein generalistischer Ansatz von Trainer besser, ne? Weil du hast jetzt auch die Nachteile eines Rose dargelegt, ne? Also dass mit ihm natürlich jetzt auch ja so ein bisschen in Stocken geraten ist, sage ich mal, bei schon 2 Vereinen, ne? Also dementsprechend zum Beispiel, ich meine, es ist jetzt kalter Kaffee, ne? Aber wäre wahrscheinlich ein Favre, glaube ich, besser gewesen, ne? Also es lag jetzt nicht an der Führung von Borussia Mönchengladbach, dass er nicht gekommen ist, sondern an ihm selbst, ne? Aber ich glaube, das meine ich so mit einem Trainertypen irgendwie. Ich habe aktuell einfach das gleiche schlechte Gefühl aus anderen Gründen wie im Vorjahr. Und das macht irgendwie wenig Laune, gerade wenn man bedenkt, dass Borussia eben tatsächlich jetzt so das, was man sich vor der Pandemie hat anfressen können an Abstand zu anderen Teams, völlig aufgebraucht ist und dass er eher schlimmer wird. Also Vereine wie Union werden über die UEFA-Gelder jetzt ja immer noch wachsen, ne, in diesen verschiedenen 5-Jahres-Wertungen, 10-Jahres-Wertungen etc. pp. Freiburg, die sich jetzt zum zweiten Mal in Folge für Europa qualifizieren werden. Und da muss Borussia echt aufpassen, ne? Und dementsprechend kann es dann auch gerade nächste Saison echt richtig schwierig werden. Ich würde sagen, jetzt ganz kurz zum Ende noch ein kurzer Ausblick auf das Osterwochenende. Da steht ja noch ein Spiel gegen den VfL Wolfsburg an. Ist irgendwie ein ganz merkwürdiger Termin, so Ostersonntag 15.30 Uhr. Ich denke, vom Termin an sich ist es ja quasi wie so ein Samstag 15.30 Uhr, aber es ist halt Ostern. Und Fabi, ich habe ja mit dir auch schon drüber gesprochen. Du bist ja Ostern in der Heimat, könntest also eigentlich hinfahren, aber der Termin macht das Ganze ein bisschen kompliziert, oder?
Ja, macht's kompliziert. Steht dann natürlich im Konflikt mit der Familie. Ja, kein optimaler Termin. Schauen wir mal. Ist natürlich jetzt auch nicht das Spiel, wo man sagt, es sind ja dann doch noch mal ein paar hundert Kilometer, 130 Kilometer. Das ist dann natürlich auch jetzt gerade in der Situation schwierig, wahrscheinlich den Weg dann Ostersonntag anzutreten. Samstags wäre ich wahrscheinlich hingefahren und hätte mir das Spiel mit Sicherheit angeschaut. So, schauen wir mal. Ich hoffe, dass ich es am Ende bereue, nicht da gewesen zu sein.
Boris, wie gehst du es an? Sonntagnachmittag gegen den VfL Wolfsburg. Manu Kone gesperrt übrigens, 10. Gelbe, sich eingehandelt im Derby. Ja, für die Tabelle, es geht um nicht mehr allzu viel. Also wahrscheinlich brauchen wir irgendwie, also wenn wir einen Sieg landen, können wir nicht mehr absteigen. Dann ist da wirklich keine Gefahr mehr. Aber nach oben geht ja auch nichts mehr, muss man ja realistisch sein. Und dementsprechend wird die Saison echt noch lang und zäh, vermutlich.
Also die Saison wirkt sowieso unfassbar zäh, allein schon durch diese WM im Winter ist es halt einfach irgendwie gefühlt, ist das eine und täglich grüßt das Murmeltier in Neverending Saison für mich irgendwie gefühlt. Aber ja, also ich werde mir das Spiel wahrscheinlich irgendwie angucken, aber schön entspannen mit der Familie auf Rügen.
Auch gut, also da bin ich ja fast ein bisschen neidisch. Ich werde mal schauen, wie trostlos bei mir dieser Sonntagnachmittag-Kick ablaufen wird. Hoffe natürlich auf jeden Fall auf ein positives Ergebnis wie immer. Ihr schaltet hoffentlich wieder ein, dann nach Ostern. Mal schauen, wann wir uns zusammenschalten. Vielleicht Ostermontag, Dienstag, wann auch immer. Macht's gut, habt eine gute Woche und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.